Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute ist Lisa Brenner zu Gast im Podcast. Sie ist 36 Jahre alt und kandidiert für Volt. Volt ist eine paneuropäische Partei und kandidiert bei dieser Kommunalwahl das erste Mal in Regensburg. Damit sie bei der Wahl antreten können, mussten sie tatsächlich auch ganz klassisch noch Unterschriften im Bürgerbüro sammeln, was sie geschafft haben. Wir reden über die politischen Inhalte von ihr und Volt, aber auch über den aktuellen Skandal, der im Raum steht. Viel Spaß! Hallo Frau Brenner.
Hallo.
Sie treten ja jetzt bei der Kommunalwahl das erste Mal in Regensburg an, sind mit Zukunft Regensburg quasi die Neulinge. Was ist Volt eigentlich?
Volt, ja, wir sind tatsächlich eine ganz besondere Partei, weil wir eine paneuropäische Partei sind. Also uns gibt es nicht nur in Deutschland, sondern in inzwischen fast allen Ländern in der EU und in Europa insgesamt. Die wurde damals gegründet nach dem Brexit. Da haben sich drei Leute gedacht, irgendwie scheint Europa gerade sich so ein bisschen aufzulösen, die EU, und irgendwie wollen wir was dagegen tun. Und dann haben sich ein Italiener, eine Franzosin und ein Deutscher zusammengesetzt und haben dann Volt gegründet. Fing also ganz klein an und hat sich immer weiterentwickelt. Ja, und jetzt inzwischen, wir sind ungefähr 6 Jahre alt als Partei, sitzen wir auch im Europaparlament und Deutschland sind wir auf kommunaler Ebene vertreten.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass sehr viele schreiben, sie sind eine Mischung aus Grüne, FDP und SPD. Ist das so zutreffend?
Jein. Wir sind tatsächlich eine von den progressiveren Parteien, würde ich sagen. Auf der anderen Seite sagen wir immer, wir wollen uns nicht so gerne politisch einordnen. Das klingt immer total blöd für andere Außenstehende, die sagen, Menschen wollen immer ganz gerne eine Richtung haben. Aber wir sagen halt, naja, wir sind eine europäische Partei. Wenn wir sagen, wir sind jetzt beispielsweise links, dann bedeutet das in einem anderen Land was ganz anderes. Ja? Oder wenn wir sagen, wir sind eine Partei der Mitte oder progressiv oder liberal, das hat einfach in jedem Land irgendwie ein anderes Verständnis. Und deshalb meiden wir tatsächlich diese Wörter so ein bisschen. Also progressiv, da können wir uns alle drauf einigen. Aber wie gesagt, so liberal, links, mittig, ja. Das heißt, wir suchen uns tatsächlich oder wir versuchen, egal aus welcher Partei, außer jetzt aus der Partei der AfD, uns die besten Lösungen auch rauszusuchen, unabhängig von der Partei. Einfach das, was funktioniert.
Da kommen wir später noch drauf zurück. Ich habe in Ihrem Wahlprogramm immer gesehen, Sie haben quasi so einen Forderungskatalog und dann nehmen Sie einzelne Projekte und schreiben dann dazu, Projekt XY funktioniert in Kopenhagen ganz gut oder Projekt Z funktioniert in, weiß ich nicht, Warschau ganz gut. Also Sie haben dann immer so Analogien auch zu positiven Beispielen gehabt. Ist das dann so ein Ausdruck dessen, was Sie gesagt haben?
Ja, also wir versuchen wirklich eine offene Politik zu machen, eine neue Politik, und holen uns dann die Lösungen aus ganz Europa nach Regensburg und versuchen, die hier umzusetzen. Und unser Vorteil ist natürlich als paneuropäische Partei, dass wir die direkte Verbindung haben. Ich kann in Italien anrufen und sagen, hey, wie läuft denn das und das bei euch? Und habe irgendwie gleich so, kann direkt mir die Eindrücke der Parteimitglieder vor Ort anhören, die Lösungswege oder wenn die dort auch schon vertreten sind. Das versuchen wir, also diesen europäischen Gedanken versuchen wir auch nach Regensburg zu bringen.
Jetzt haben wir ja in Regensburg schon einige Parteien, also wir haben die Grünen, die progressiv drauf sind, wir haben die FDP, die in Regensburg auch progressiv ist, aber natürlich wirtschaftlich einen anderen Schwerpunkt setzt, wir haben die ÖDP, die SPD, die Brücke und ganz viele Parteien. Wo würden Sie sagen, oder anders gefragt, die Menschen in Regensburg haben ja eigentlich schon ein sehr breites Angebot. Warum braucht es gerade Volt für Sie?
Warum braucht es gerade Volt? Ich denke, weil wir eben nicht ideologisch denken und weil wir wirklich versuchen, irgendwie diesen Zusammenhalt wieder zu stärken. Und ich glaube, genau das braucht es auch tatsächlich in Regensburg. Wenn man sich so die Politik der letzten Jahre anschaut, es gab viele Streitereien. Einfach diesen Zukunftsgedanken zu haben, neue Politik. Ich denke, gerade das braucht Regensburg. Also wir wollen ja ein lebenswertes Regensburg für die Zukunft haben. Und Europa ist für mich auch irgendwo die Zukunft.
Sie haben ja überraschend bei der Europawahl in Regensburg um die 5% geholt.
Sogar mehr.
Sogar mehr?
Ja.
5,3, 5,4.
Ich glaube, sogar 5,5, oder?
5,5.
Ja.
Und ich habe da mal schon vernommen, dass da einige Parteien in Regensburg ein bisschen vom Stuhl gefallen sind, als sie dieses Ergebnis gesehen haben. Mhm. Ist das auch das Ziel am 8. März, also auch über die 5%-Marke zu kommen?
Ich meine, wir haben ja eben nicht diese 5%-Hürde. Das macht schon mal, glaube ich, sehr viel aus. Und deshalb ist das definitiv unser Anspruch, nochmal so dieses Wählerpotenzial auch abzuholen. Ja.
Vielleicht zur Erklärung für alle, weil wir das, glaube ich, noch nie in dem Gespräch hatten. Also in Regensburg braucht man so ganz grob roundabout, da kommt es auf sehr viele Faktoren an, aber ungefähr 1%, um einen Sitz zu bekommen. Also das ist, würde ich sagen, so die 5%-Hürde der Kommunalpolitik.
Ja, und unser größtes Ziel wäre natürlich, eine Fraktion bilden zu können, also 3 Personen in den Stadtrat.
Wenn Sie so auf die vergangene Stadtratsperiode schauen, jetzt hatten wir natürlich Corona, wir hatten den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit den ganzen Auswirkungen, wir hatten eine Koalition, die eher schwierig funktioniert hat, wir hatten auch ganz große Herausforderungen in der Gesellschaft, aber wenn Sie so auf diese 6 Jahre blicken, was wurde in Regensburg Gutes getan und was war eher nicht so gut?
Ich denke, was einfach viel zu wenig angepackt wurde in den letzten Jahren, ist so das Thema Entsiegelung, Stadtbegrünung. Also gerade als eine der heißesten Städte in Deutschland würde ich mir da sehr, sehr viel mehr Ambitionen wünschen. Und da sehe ich leider echt viel zu wenig, was umgesetzt wird. Was ich, also ich war auch in vielen Organisationen unterwegs und habe mir wirklich so ein bisschen versucht, ein Bild auch von Organisationen zu machen, wie die Stimmung hier ist. Und was ich zugute halte, was ich so mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass damals entschieden wurde, dass als viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, dass zum Beispiel gleich alle Kinder in die Schule gehen können und nicht erst im Ankerzentrum bleiben müssen. Solche Entscheidungen begrüße ich total, finde ich toll und habe da auch das Gefühl, dass da viel gemacht wurde oder dass wir schon eine offene Stadt auch sind, was toll ist. Wir sind eine bunte, vielfältige Stadt. Aber Thema Klimaresilienz, also da ist einfach sehr viel Potenzial noch und Thema Verkehrswende. Und natürlich ganz klar auch das Thema Wohnen. Also eines der größten Probleme überhaupt in Regensburg. Ich hoffe, dass sich da auch in den nächsten Jahren noch viel tun wird.
Finden Sie, dass die jetzige Oberbürgermeisterin eine gute Oberbürgermeisterin war, so als Bürgerin gesprochen?
Ja, also ich finde sie als Mensch sympathisch. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, man weiß nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Also diese Führungsqualität zu haben, mal zu sagen, so hier und hier geht's jetzt lang, diese Entscheidung wird getroffen, das habe ich als Bürgerin nicht so wahrgenommen. Aber ich war natürlich auch immer die außenstehende Person, muss ich dazu sagen.
Ich glaube, deswegen ist es gerade spannend, weil das nochmal ein anderer Blick ist.
Ja.
Bei den Parteien in Regensburg, wo würden Sie sagen, was sind so Parteien, die aus Ihrer Sicht einen guten Job gemacht haben und die vielleicht auch gute Verbündete von Volt in den nächsten Jahren wären?
Wir stehen tatsächlich eigentlich fast allen, bis auf der AfD, allen Parteien wirklich offen gegenüber. Und das ist mir auch total wichtig, dass wir uns da nicht so komplett verschließen und irgendwie einschießen auf 1, 2, 3 Parteien. Generell hat mir, glaube ich, also so, wenn ich mir die Stadtratssitzungen angehört habe, habe ich immer von der ÖDP auch einen ganz guten Eindruck gehabt, von den Grünen. Ich bin wirklich offen, was Zusammenarbeit angeht. Und ich war letztens als Zuschauerin in einer Podiumsdiskussion und habe die Frage gestellt, wer sich denn mit mir eine Zusammenarbeit vorstellen könnte. Und alle haben Ja gesagt. Also ich bin guter Dinge.
Weil Sie noch so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt in der Regensburger Politik sind. Gut, wir kommen später noch auf einen Punkt zu sprechen. Aber was machen Sie eigentlich? Jetzt kommt eine Frage, da wird der Vorwurf natürlich sein, die würde ich nie einem Mann stellen. Mhm. Aber die stelle ich jetzt trotzdem. Ich habe auch gelesen, dass Sie dreifache Mutter sind.
Richtig.
Was ich mir auch kompliziert vorstelle, so wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich jetzt 3 Kinder hätte. Aber was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Was machen Sie so den ganzen Tag über? Wie kriegen Sie so Ihren Tag organisiert oder was packen Sie sich da rein?
Das fragen mich wirklich viele Leute. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich habe 3 Kinder tatsächlich, genau. Der Große ist jetzt 12, die Kleine 9. Ich habe einfach einen guten Familienzusammenhalt. Wir unterstützen uns gegenseitig. Meine ganze Familie wohnt hier in Regensburg. Mein Partner ist Lehrer, der ist ab mittags zu Hause. Das macht natürlich schon mal ganz viel aus. Ja, und wer bin ich so? Ich bin ein sehr motivierter Mensch. Ich habe schon immer viel gemacht, habe meine Ziele irgendwie verfolgt und bin auch ein sehr positiv denkender Mensch. Also ich versuche irgendwie immer weiterzumachen und ich glaube, das hat mich jetzt auch hierher gebracht, wo ich heute bin. Ich bin beruflich Heilerziehungspflegerin, also ich arbeite in einer Schule mit Schwerpunkt geistiger Entwicklung mit Kindern, inzwischen seit 20 Jahren. Also ich habe mit 16 angefangen damals, nach meinem Realschulabschluss. War zwischenzeitlich auch mal bei Erwachsenen im Wohnbereich tätig. Ich bin eigentlich immer am Machen und Tun. Aber ich genieße mein Leben auch sehr. Ich brauche das auch für mich selber.
Sie sind auch, wenn ich jetzt nachdenke, die zweitjüngste OB-Kandidatin. Dr. Sebastian Wanner ist 2001er Jahrgang, aber dann kommen Sie schon.
Ja. Tatsächlich. Deshalb habe ich auch damals mich beworben für den Posten, weil ich irgendwie ein Zeichen setzen wollte, dass auch jemand wie ich OB-Kandidatur machen kann.
Jetzt ist es ja in anderen Parteien so, da geht man dann durch die ganze Partei durch, er hat Ämter, kommt in den Stadtrat, arbeitet sich da irgendwie hoch über Jahre und Jahrzehnte. Sie sind dann zu Volt gegangen und jetzt bei der ersten Kommunalwahl machen Sie gleich die Oberbürgermeister-Kandidatur.
Ja.
Jetzt vielleicht, um das nochmal so ein bisschen nachzuvollziehen. Ich meine, Volt war jetzt beispielsweise in München in einer gemeinsamen Fraktion mit der SPD. Ich glaube, das ist jetzt auch mittlerweile vorbei.
Bei den Grünen jetzt.
Mhm. Warum sind Sie nicht einfach in die SPD gegangen oder zu den Grünen oder, keine Ahnung, zur ÖDP oder zur Linkspartei oder zur CSU oder whatever? Und haben sich nicht da einfach engagiert und, keine Ahnung, wären jetzt Stadtratskandidaten. Warum sind Sie dann ausgerechnet zu Volt gegangen und haben dann auch noch gesagt, ja, mache ich halt jetzt noch die OB-Kandidatur?
Ich würde sagen, ich habe mich nicht gegen andere Parteien entschieden, sondern eher für Volt speziell entschieden. Also weil mich einfach dieser europäische Gedanke begeistert hat und diese Energie, also die das Ganze mit sich bringt. Wir haben ja einmal im Jahr unsere Generalversammlung. Dieses Jahr war es letztes Jahr war es in Deutschland, vorletztes Jahr in Albanien. Nächstes Jahr sind wir in der Slowakei. Also man kommt viel rum, man lernt Menschen aus allen möglichen Ländern und Kulturen kennen. Und ich finde das einfach, diesen Zusammenhalt zu spüren in heutigen Zeiten, finde ich total wichtig und tut gut. Und man bleibt dadurch ja auch irgendwie offen für Neues. Und ich meine, ich habe gerade schon gesagt, ich bin ein sehr offener Mensch. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und deshalb passt Volt auch gut zu mir, weil das eben eine Partei ist, die noch nicht so festgefahren ist. Man kann relativ schnell Ämter belegen. Das hat Vor- und Nachteile. Aber wenn man sich dann anguckt, wie zum Beispiel die Arbeit im Europäischen Parlament geleistet wird, Nela Riel, die dort für uns aus Deutschland sitzt zum Beispiel, hat jetzt erst einen Preis gewonnen als beste Newcomerin im gesamten Europaparlament. Die war vorher noch ein ungeschriebenes Blatt, war Lehrerin und ist dann zu Volt gekommen und hat relativ schnell diesen Posten bekommen und macht halt einen verdammt guten Job, weil sie eben diese Eigenmotivation hat und weil sie mitten aus dem Leben kommt. Und es hat sicher Nachteile, aber es hat auch Vorteile.
Dann kommen wir ganz klassisch zu den Ja- oder Nein-Fragen des Podcastes. Die erste Frage, soll die Sallaner Regenbrücke gebaut werden?
Nein.
Soll die Stadt einen neuen Anlauf für die Stadtbahn starten?
Ja.
Soll Regensburg in der kommenden Wahlperiode zusätzliche große Verkehrsinfrastrukturprojekte beginnen?
Ja.
Soll die Altstadt weitestgehend autofrei werden?
Ja.
Befürworten Sie einen Einstellungsstopp im Verwaltungsbereich?
Schwierig, ich glaube, nein.
Soll die Stadtverwaltung in den nächsten 6 Jahren strukturell verkleinert werden?
Eher nein.
Soll die Stadt Aufgaben an externe Dienstleister auslagern, um Kosten zu senken?
Nur wenn es wirklich sinnvoll ist und Kosten senkt.
Soll die Gewerbesteuer erhöht werden?
Nein.
Soll das Baulandmodell in seiner bisherigen Form bestehen bleiben?
Ja.
soll die Stadt städtische Flächen verkaufen, um Einnahmen zu erzielen.
Wirklich nur im Notfall.
Soll die Stadtbau massiv gestärkt und ausgebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt stärker auf Nachverdichtung statt neue Baugebiete setzen?
Ja.
Haben wir ein Problem mit dem Stadtbild in Regensburg?
Was Grün angeht, ja. Ansonsten nein.
Soll Regensburg bis 2035 klimaneutral werden?
Soll auf jeden Fall. Die Ambition müssen wir haben.
Soll die Stadt mehr kommunale Ordnungskräfte einstellen?
Ja.
Und abschließend, soll es in der Altstadt erweiterte Videoüberwachung geben?
Nein.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie so ein bisschen gezögert bei den externen Dienstleistern. Was wäre da sinnvoll? Also Punkte, die ich mir zum Beispiel vorgestellt habe, als ich die Frage mal formuliert habe, war der kommunale Reinigungsservice. War früher mal extern vergeben und wurde dann unter Joachim Wohlbergs wieder rekommunalisiert. Das wäre ja so ein Punkt, wenn man das jetzt irgendwie an eine externe Firma vergibt, dann würde man das ja wahrscheinlich kostensparender machen können, kann ich mir vorstellen. Wären das so Punkte, wo man sagt, okay, lass uns das einfach wieder privatisieren.
Also ich muss ehrlich sagen, ich traue mich da nicht, so eine gezielte Antwort zu geben, weil dazu bin ich, das kann ich dann in 6 Jahren beantworten, wenn ich im Stadtrat bin und wirklich ein umfassendes Bild habe. Ich hatte jetzt eher gedacht an so IT-Leistungen oder sowas, wo es wirklich sinnvoll erscheint. Aber ich denke, es muss sich wirklich lohnen und die Menschen, die bei der Stadt angestellt sind, haben eben auch sehr gute Arbeitsbedingungen, was ja auch super wertvoll ist. Also fragen Sie mich das nochmal in 6 Jahren, dann kann ich eine wirklich detaillierte Antwort geben.
Oder ich formuliere es mal anders.
Ja.
So ganz grundsätzlich, finden Sie, dass die Stadt alle Aufgaben, die sie hat, selber erledigen soll oder dass es Sinn macht, das auch extern auszulagern?
Also es macht eben dann Sinn, wenn man dadurch wirklich Kosten einsparen kann, aber nicht dann auf Kosten der Arbeitnehmer, ja, weil dann die Bedingungen schlechter sind oder so, sondern weil einfach Prozesse besser funktionieren. Aber langfristig, denke ich, sollte die Stadt auch schon versuchen, die Aufgaben bei sich zu halten. Das bedeutet ja irgendwo auch Kontrolle zu haben, ja.
Wenn wir auch ganz grundsätzlich auf den Haushalt blicken, dann ist es so, dass wir bis 2028 ein Loch im Verwaltungshaushalt von 60 Millionen haben. Jetzt sitzen Sie ja nicht im Stadtrat, aber trotzdem gibt es wahrscheinlich Punkte irgendwie aus dem Alltag oder Sie haben sich auch in der Partei wahrscheinlich auch Gedanken gemacht, was Punkte wären, wie die Stadt Kosten einsparen könnte oder dieses Loch schließt. Was wären vielleicht Ansätze dafür?
Natürlich das Thema Digitalisierung, was auch ein typisches Volt-Thema ist. Wenn man aber ganz ehrlich ist, wird das eben auch nicht ausreichen. Also in der Zukunft wird es so sein, dass wir Personalmangel haben werden. Wir müssen versuchen, das irgendwie zu ergänzen, auch durch Digitalisierung. Weshalb ich dann immer daran zweifle, ob man jetzt wirklich Personal entlassen sollte. Ich denke eher nein. Wir haben eher gegenteilig das Problem in den nächsten Jahren.
So als strategische Reserve.
Ja, tatsächlich. Ich denke aber, wie gesagt, wir müssen ehrlich sein und es ist Fakt, dass Kommunen unterfinanziert sind. Also wir werden Probleme in den nächsten Jahren haben und es wird sicherlich auch irgendwo Einsparmaßnahmen brauchen. Wo genau, das wird sich herausstellen. Aber sicherlich muss man dann, ich weiß, das ist das Totschlagargument, aber wir müssen eben dann schon überlegen, können wir uns so etwas wie Salerner Brücke mit Nordgaustraßenausbau so in der Form leisten oder müssen wir dieses Geld gezielter an anderen Stellen einsetzen, was dann auch wirklich den Menschen zugutekommt, damit die Lebensqualität der Menschen steigt. Also Prioritäten setzen, Digitalisierung und auf jeden Fall Druck nach oben machen, damit wir irgendwie mehr Geld bekommen. Und da kann man auch nur appellieren an die Wählerschaft, Augen auf bei der Wahl. Also schaut, welche Parteien wirklich versuchen, Gelder freizugeben für die Kommunen. Also auch wir haben das ja irgendwo in der Hand, was die Zukunft bringt.
Aber steht ja eigentlich im Wahlprogramm von allen, also auch auf Bundesebene. Alle schreiben ja, dass sie die Kommunen stärken wollen. Also da gibt es ja keine Partei, die sagt, die blöden Kommunen sollen kein Geld bekommen.
Stimmt, aber die Frage ist dann immer, wo holt man das Geld dann her? Und ist man bereit, Schulden aufzunehmen? Ist man bereit, auch das Thema Umverteilung anzugehen, natürlich im demokratischen Sinne. ich würde jetzt nicht so weit gehen und gleich sagen, alle müssen enteignet werden, aber ja, natürlich gibt es, würde ich sagen, schon Unterschiede.
Horst Mayhofer hat ja den Vorschlag gemacht, einfach pauschal 5% einzusparen, über alle Ämter hinweg. Das wäre ja auch so ein Ansatz, um zu sagen, naja, dann muss halt priorisiert werden und dann müssen alle gucken, wie sie das bei sich einsparen. Wäre das so ein gangbarer Weg?
Ich schließe das jetzt nicht komplett aus, aber dazu muss ich im Stadtrat sitzen, um mir das, die Situation wirklich detaillierter und genauer anzuschauen, auch um mit dem Personal zu sprechen. Denn dieser Einblick zum Beispiel fehlt mir gerade noch. Aber per se ausschließen würde ich das nicht.
Sind Sie als Bürgerin zufrieden mit der Regensburger Verwaltung?
Manche Prozesse dauern schon sehr lange. Lange Wartezeiten im Bürgerbüro. Generell das ist jetzt nicht speziell nur auf die Verwaltung gezogen, ja, lange Wartezeiten. Hat jetzt aber nichts explizit mit der Verwaltung zu tun. Ja, ich denke, es gibt Verbesserungspotenzial. Vielleicht muss es organisatorisch besser angepackt werden.
Wenn wir auch über die Verwaltung sprechen, dann haben wir ja gerade das Regensburger Baulandmodell. Das hatte Planungsreferent letzte Woche in der Kompromissfassung auf die Tagesordnung gepackt und die anderen Parteien haben das dann von der Tagesordnung wieder runtergenommen. Stefan Aigner hat da in einem Podcast jetzt auch darüber gesprochen, dass der Planungsreferent da auch schwer beschädigt wurde jetzt dadurch politisch. Aber zugrunde liegt ja die große Debatte in Regensburg, wie man beim Wohnungsbau jetzt weitermachen soll. Einfach weil die Problematik hier ist, dass wir ein Modell haben, das gerade nicht funktioniert, weil keine Förderung kommt von Land und Bund. Und gleichzeitig die Bauträger sagen, naja, dann können wir das halt irgendwie nicht bauen, weil für uns ist das finanziell nicht darstellbar. Wie blicken Sie auf diese Debatte? Ich habe bei Ihnen im Wahlprogramm, meine ich, gelesen, dass Sie ja schon 40% wollen, so wie es auch gerade verankert ist. Und Sie haben auch gerade gesagt, dass Sie das Baulandmodell in seiner bisherigen Form haben möchten. Wie kann man dann diese Zwischenzeit überbrücken, bis vielleicht die Fördertöpfe wieder voll werden?
Ja, soweit ich mitbekommen habe, hatte doch der Herr Wohlbergs auch den Vorschlag gemacht, man könnte eigene Fördergelder freigeben. Wenn das möglich ist, bin ich auch dafür, weil das Thema Wohnen eines der obersten Prioritäten ist, weil es eben alle Leute in Regensburg betrifft, direkt. Und es ist nun mal Fakt, dass Wohnen zu teuer geworden ist. Wenn wir diese Sozialquote abschaffen, dann befürchte ich einfach, sie wird ja abgeschafft, damit diese 40% nicht mehr da sind. Also das heißt, es gäbe dann weniger bezahlbaren Wohnraum. Und das müssen wir verhindern mit allen Mitteln. Ich verstehe, dass Wohnen natürlich teuer geworden ist und es ist auch Fakt, dass wir zu einem Baustopp gekommen sind jetzt und diese Probleme nehme ich schon auch ernst. Aber wenn es eben die Möglichkeit gibt, diese 40% zu erhalten, dann bin ich definitiv dafür und wir sollten als Stadt die Verantwortung tragen, weil wenn Wohnen bezahlbar ist in Regensburg, kommt das uns allen also natürlich vom Wohnen her uns allen zugute, aber auch die Wirtschaft profitiert ja auch davon. Ja, die Kaufkraft ist stärker. Das sind Gelder, die 1:1 in unsere Stadt umgesetzt werden. Deshalb werde ich im Stadtrat auch alles daran setzen, dass diese Quote erhalten bleibt. Und es ist eine tolle Errungenschaft, dass wir sie eingeführt haben. Ich befürchte auch, wenn wir da jetzt nachgeben und die wieder streichen, wird sie in der nächsten Zeit oder womöglich nie wieder kommen.
Ich nehme gerade wenn man es überspitzt sagt, zwei Positionen wahr. Es gibt die einen, die sagen, wir behalten jetzt diese Quote bei und im Zweifel werden jetzt einfach dann keine Wohnungen gebaut, bis die Fördertöpfe wieder voller werden. Und dann gibt es die andere Position, das ist vor allem die der CSU, zu sagen, wir setzen die halt jetzt aus. Die 40%-Quote und parallel sind ja tatsächlich unzählige Baugebiete, ich glaube fast eine zweistellige Summe, die ready zum Bauen wären, wo nur noch der Vertrag unterschrieben werden muss. Das heißt, dann werden auch gleichzeitig wird sehr viel zugebaut in Regensburg. Würden Sie lieber abwarten oder finden Sie, dass Wohnungsbau grundsätzlich dann wichtiger ist, egal welcher Wohnungsbau entsteht?
Also bevor wir diese 40%-Quote hatten, wurde ja auch wahnsinnig viel gebaut. Es hat aber nicht bewirkt, dass das Wohnen günstiger wird. Deshalb bin ich da wirklich vorsichtig. Wir sollten versuchen, als Stadt zu fördern, wenn es möglich ist, und dann das Wohnen wieder zu ermöglichen. Ja.
Sie haben ja auch gerade den Punkt mit dem Stadtbild angesprochen und da aufs Grün verwiesen. Wir hatten ja auch in dem Zusammenhang, wenn man dran denkt, beim Thema Stadtbahn wurden ja sehr viele Skizzen auch gezeigt, wie sich die Straßen in Regensburg auch verändern könnten mit der Stadtbahn, also mit Begrünung, mit dem Ganzen, was auch drumherum passiert wäre. Ich habe bei Ihnen gesehen, dass Sie sich ja sehr früh auch mit dem Thema Stadtbahn bei Volt in Regensburg beschäftigt haben. Ich glaube, da auch ein bisschen einen alternativen Vorschlag so ein bisschen vorgelegt haben, wie man es machen könnte. Jetzt, wenn wir nach dem Stadtbahnentscheid draufschauen, sollte man als Stadt Regensburg einen neuen Anlauf für die Stadtbahn starten?
Ja, definitiv. Es gab ja den Volksentscheid und der ist sehr knapp ausgefallen, wobei man bedenken muss, viele sind gar nicht zur Wahl gegangen damals. Wenn man jetzt alle zusammenrechnen würde, haben, soweit ich weiß, nur 25% überhaupt entschieden. Viele haben es damals noch nicht mal mitbekommen, dass es diesen Volksentscheid gab. Es gab ja auch eine große Kampagne dagegen. Da wurde schon auch mit Desinformation und Angst gearbeitet. Und ja, die Emotion Angst ist natürlich immer maßgeblich für solche Entscheidungen. Und ich habe mich ja mit, wir mussten ja diese Unterschriften sammeln, 430. Ich habe mich ja mit bestimmt über 1000 Menschen unterhalten in Regensburg und war ganz viel auch in Burgweinting unterwegs. Die waren ja strikt gegen den Bau der Stadtbahn, also nicht alle natürlich, aber viele. Und was mir so aufgefallen ist, wir haben auch oft über dieses Thema gesprochen und als erstes kam immer, ich bin gegen die Stadtbahn, ich bin gegen die Stadtbahn. Und wenn man dann darüber gesprochen hat, warum eigentlich und dass man vielleicht Alternativen schaffen kann oder dass man die Bürger versucht, mehr mitzunehmen, dann waren sie am Ende eigentlich immer relativ offen dem Thema gegenüber, weil sie nicht per se gegen eine Stadtbahn waren, sondern weil sie eben Angst hatten, dass dann, weiß ich nicht, die Bäume vor ihrem Haus abgerissen werden oder dass, weiß ich nicht, noch mehr Verkehr entsteht, weil eben auch zu wenig informiert wurde damals. Und ich glaube, den Fehler, den muss ich die Stadt Regensburg leider schon zuschreiben, dass sie die Leute damals zu wenig mitgenommen haben. Deshalb glaube ich auch ganz fest daran, wenn wir das nochmal auf den Tisch bringen und wirklich die Menschen versuchen mitzunehmen und zu informieren und auch zu erfragen, warum wart ihr denn überhaupt damals dagegen? Dann können wir die Leute auch wieder motivieren, mitzumachen und das Thema nochmal auf den Tisch zu bringen. Weil eigentlich alles für diese Stadtbahn langfristig spricht. Also wenn wir eine Verkehrswende wollen und wir brauchen eine, dann brauchen wir eben auch eine Stadtbahn. Da wird es langfristig nicht reichen, nur auf Busse zu setzen. Und wenn wir, Volt ist eine zukunftsorientierte Partei, dann ist das für uns eigentlich klar, dass wir eben die Stadtbahn brauchen.
Wenn Sie schon Oberbürgermeisterin gewesen wären, was wären so konkrete Punkte gewesen, die Sie anders gemacht hätten?
Ja, wie gesagt, die Menschen viel mehr mitnehmen, viel mehr informieren, ein positiveres Bild über die Stadtbahn gestalten.
Aber wie hätten Sie das konkret gemacht? Wären Sie dann in Burgweiting gewesen und hätten dann unzählige Veranstaltungen gemacht?
Ja,
oder wie
natürlich.
Hätte das dann ausgesehen?
So funktioniert es meiner Meinung nach am ehesten, indem man im persönlichen Kontakt mit den Leuten ist. Also wirklich dahin gehen, wo die Leute am meisten dagegen sind, mit den Leuten sprechen, sich der Sache stellen und vor allem positive Zukunftsbilder schaffen. Also es gab viele Plakate, die Angst gemacht haben vor dieser Stadtbahn, aber ich habe eigentlich wenig Werbung wahrgenommen. Man hätte Videos machen können. Und ich zum Beispiel war letztens erst persönlich in Freiburg und wir sind da mit der Stadtbahn gefahren. Ist ja, glaube ich, auch wird schon lange von den Grünen regiert. Und das war ein tolles Gefühl. Wir sind überall innerhalb von 10 Minuten gewesen. Die Stadt war, es war wenig Verkehr. Dann hat man ja diese Rasengleise, die sich durch die ganze Stadt ziehen. Das war schön. Also ich habe die Stadtbahn als was total Positives wahrgenommen. Und ich glaube, so schafft man es eben auch, die Leute mitzunehmen.
Jetzt im Nachgang wird ja von vielen Befürwortern kritisiert, dass es diesen Bürgerentscheid gab. Damals war die Stimmung noch eine andere, kann ich sagen. Also es gab schon einige, die das kritisiert haben, aber das waren jetzt nicht alle. Glauben Sie, dass es ein Fehler war, die Bürger in Regensburg zu fragen?
Grundsätzlich finde ich es schon sehr wichtig, BürgerInnen mitzunehmen. ich denke, der Zeitpunkt war damals nicht gut gewählt. Wie gesagt, viele wussten gar nicht wirklich, worum es geht, haben nichts mitbekommen von diesem Entscheid, waren nicht wirklich informiert. Also wenn, dann hätte das zu einem viel späteren Zeitpunkt oder nach einer massiven Werbeaktion stattfinden müssen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob es generell klug ist, bei so einer wichtigen Entscheidung, die für unsere komplette Infrastruktur wichtig ist, ob es, ob da nicht auch die Stadt hätte einfach entscheiden können, muss ich sagen. Ich meine, bei vielen anderen Projekten werden die BürgerInnen jetzt auch nicht mitgenommen, wenn es um das Thema Verkehr geht, bin ich zwiegespalten.
Ist Regensburg eigentlich dazu in der Lage, Großprojekte zu machen? Also wir haben ja unzählige Projekte, die nicht geklappt haben. Wir haben das RKK, wir hatten damals den Donaumarkt, wir haben jetzt die Saarlander Regenbrücke, wir hatten die Stadtbahn. Muss man sich eigentlich als Oberbürgermeisterin darauf einstellen, naja, wir versuchen halt irgendwie das Bestehende möglichst gut zu nutzen und alles, was groß ist, können wir uns in Regensburg sparen.
Die Frage ist halt, warum läuft das irgendwie immer so ins Leere hinaus, ne? Da sind wir wieder beim Thema, wie nehme ich die Leute mit? Und die Leute merken inzwischen, okay, es wird was Großes geplant, dann wird ganz viel drum rumdiskutiert und am Ende wird es dann irgendwie nichts. Also können wir es? Können? Ja? Wollen? Weiß ich nicht.
Würden Sie sich als Oberbürgermeisterin das zutrauen, große Projekte umzusetzen?
Definitiv. Also ich meine, ich habe immer gesagt, ich mache die OB-Kandidatur vor allem, damit wir als Fraktion in den Stadtrat reinkommen, um diese Präsenz auch zu haben. Was ich habe, ist definitiv eine Führungsqualität. Also alleine durch meinen Beruf bin ich es gewohnt, viele Entscheidungen schnell zu treffen, auf Menschen einzugehen. Ich glaube, das ist tatsächlich meine Stärke, dass ich Menschen mitnehmen kann und dass ich ins Gespräch gehen kann mit den Leuten. Und das ist etwas, was Leute, vor allem in Regensburg, habe ich bemerkt, wirklich vermissen gerade.
Was sind denn so große Projekte, oder ich nenne es mal anders, was sind denn so kontroverse Projekte oder teilkontroverse Projekte, die Volt in Regensburg umsetzen möchte? Also wo absehbar wäre, dass zumindest ein guter Prozentsatz der Menschen in Regensburg erstmal sagen, braucht es das jetzt wirklich? Und wo Sie als Oberbürgermeisterin dann mit den Leuten auch ins Gespräch gehen müssten?
Die Stadtbahn zum Beispiel. Oder wir setzen uns ja auch gegen den Bau der Saarlander Brücke ein, was ja auch ein super kontroverses Thema ist und irgendwie sehr emotional diskutiert wird. Ja, dann das Thema Kongresszentrum. Das steht bei uns im Wahlprogramm drin. Wir haben es jetzt so formuliert, wir würden uns dafür einsetzen, dass da ein Bürgerentscheid entsteht. Wird ja auch schon super lange diskutiert. Geht irgendwie weder vorwärts noch rückwärts.
Also eigentlich wollen Sie, jetzt kann man nicht sagen, dass das eins zu eins das Gleiche wäre, aber eigentlich wollen Sie schon so ein Revival des RKK haben in Regensburg.
Also wir stehen dem zumindest offen gegenüber.
Okay, das ist interessant, weil ich glaube, das ist die erste Partei, die sich das traut.
Wir sind halt eine mutige Partei.
Ich habe in Ihrem Programm auch gelesen, dass Sie beispielsweise in Straßen, die keinen Fahrradweg haben, daraus eine Fahrradstraße machen wollen. Jetzt haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche in der Margaretenau eine Versammlung gehabt, wo viele politische Vertreter zu Gast waren. Und dort sind ja wirklich die Bürger Sturm gelaufen, wenn man den Regensburg Digitalartikel dazu liest. Sind dann eigentlich auch solche Vorschläge nicht dazu prädestiniert, dass viele in Regensburg auf die Barrikaden gehen? Ich glaube, Parkraum wollen sie auch verknappen, so ganz grundsätzlich.
Ja, ich bin halt immer ein Fan davon, wenn man Menschen was wegnimmt, muss man ihnen halt auch eine Alternative schaffen. Das ist super wichtig, um sie mitzunehmen. Das Thema Autos wird ja in Deutschland besonders emotional diskutiert. Es ist halt wichtig, die Leute mitzunehmen, aber manchmal ist es auch ein bisschen Gewohnheit, ehrlich gesagt. Und manchmal hat man mehr Angst vor der Veränderung und wenn es dann aber umgesetzt wird, merkt man, ach, eigentlich ganz so schlimm ist es gar nicht. Da denke ich zum Beispiel gerade damals, als man noch rauchen durfte in Kneipen, mein Gott, war da der Aufschrei groß. Und jetzt sind wir doch irgendwie alle froh, dass es so ist, oder?
Ich kenne das gar nicht anders mit den Kneipen.
Echt? Ja, sie sind halt noch jünger als ich.
Wobei ich eine Kneipe in Regensburg kenne, dort durfte man rauchen. Es war da meistens geschlossene Gesellschaft, aber für die Kenner, diese Kneipe hat ja jetzt den Besitzer gewechselt.
Ah, okay. Ja, das war damals auch super emotional und die Leute kannten das ja nicht anders. Überall wurde geraucht, aber jetzt, jeder ist froh drum und auch schwangere Menschen können jetzt mal in eine Kneipe abends gehen, ohne dass sie zugequalmt werden. Ne? Also ja, und inzwischen, ein paar Jahre später, akzeptiert es jeder. Es ist sogar, ich denke, es wird positiv aufgenommen. Und genauso sehe ich das eben auch bei anderen Projekten. Manchmal haben wir mehr Angst davor. Und wenn es dann kommt, merken wir, so schlimm ist es gar nicht.
Warum ist Volt eigentlich gegen die Saarlander Regenbrücke? Weil ich meine, die IHK befürwortet diese Brücke. Dort könnte perspektivisch eine Stadtbahn auch drüber fahren. Also das wäre ja auch für die Verlängerung nach Lappersdorf schon essentiell gewesen, dass da was hinkommt, um den Fluss zu queren. Dann ist natürlich auch die Sanierung des Pfaffensteiner Tunnels. Also ich würde mal sagen, die Brücke wäre jetzt nicht unausgelastet. Dann, warum sind Sie gegen den Bau dieser Brücke?
Ich denke, man muss immer abwägen. Verkehr, also erstmal gibt es ja Studien, die belegen, je mehr Straßen gebaut werden, desto mehr Verkehr bringt es. Und die Brücke wurde ja damals aus den 60er Jahren mit der Intention gegründet, mehr Verkehr in die Stadt zu bringen. Also allein das funktioniert doch jetzt nicht mehr. Die Pläne sind super veraltet. Und gut, wir haben immer gesagt, wir sind nicht einfach so per se gegen diese Brücke, sondern wir sind gegen die Pläne in der jetzigen Form. Dadurch, dass sich die Stadt damals gegen die Stadtbahn entschieden hat und somit diese Pläne ja auch irgendwo dahin sind, macht diese Brücke tatsächlich in unseren Augen wenig Sinn. Und dadurch, dass ja diese Kaltluftschneise blockiert wird, wird sich die Stadt noch mehr aufheizen. Es hat also wirklich auch klimatechnisch Nachteile für unsere Stadt. Es greift dann auch in ein Naturgebiet ein. Also ist auch der ökologische, haben wir auch ökologische Probleme, die auf uns zukommen. Und deshalb haben wir gesagt, nein, so in der Form macht diese Brücke keinen Sinn. Sie ist sehr teuer. Sie wird noch mehr Verkehr in die Stadt reinbringen. Und das spricht ja gegen unseren Wunsch, sich für eine Verkehrswende einzusetzen.
Sind Sie für den Bau des Holzgartenstegs?
Tendenziell ja, aber die Frage ist so ein bisschen, da habe ich eben den Einblick gerade nicht so ganz, sind die Kosten vielleicht an anderer Stelle nötiger? Ne? Vielleicht ist es noch sinnvoller, an anderen Stellen die Stadt fahrradfreundlicher zu gestalten. Aber generell sind wir natürlich für Fahrradbrücken. Wir wollen ja eine Verkehrswende.
Wir haben ja in Regensburg so eine kleine Triggerachse, also beginnend am Bahnhof über die Maximilianstraße zum Galeria Kaufhof und die Altstadt generell. Finden Sie, wenn wir vielleicht beim Bahnhof beginnen, dass die Durchgangssperre so abgeschafft werden soll? Also wir dort wieder die Straße hin machen sollen?
Nein, weil zum einen, man kommt ja von beiden Seiten hin zum Bahnhof. Die Leute fahren dahin, um Menschen abzuholen oder Leute hinzubringen. Das funktioniert doch wunderbar, wenn man mal ehrlich ist. Und wenn man tatsächlich länger parken will, bei den Arkaden stehen immer Parkplätze frei. Man hat eine wunderbare, barrierefreie Verbindung rüber zum Bahnhof. Ich sehe eher nicht den Grund, warum wir das wieder durchfahrbar machen sollten. Verstehe auch nicht so ganz, warum das so emotional diskutiert wird. Ich persönlich finde, der Platz ist nicht schön gestaltet. Ja, da wäre definitiv noch Potenzial, damit Leute sich wirklich gerne dort aufhalten. Aber mit dem Auto kommt man doch gerade eigentlich gut hin. Also ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der sich darüber beklagt, man hätte Schwierigkeiten, zum Bahnhof zu gelangen gerade.
Ist Regensburg in dem Bereich sicher? Haben wir ein Sicherheitsproblem?
Würde sagen, komplett sicher, nein. Viele Bahnhöfe sind in Deutschland nicht sicher. Die Frage ist aber, wie geht man damit um? Also zum einen denke ich, dass das Problem generell nicht so groß ist, wie es teilweise diskutiert wird. Mein Sohn steht da jeden Tag an der Bushaltestelle und bis jetzt ist noch nie was passiert. Auf der anderen Seite, natürlich haben wir viele Menschen mit Suchterkrankungen, obdachlose Menschen dort. Natürlich gibt es auch die Drogenkriminalität. Aber was machen wir? Also wie lösen wir dieses Problem? Wenn wir jetzt einfach nur auf Polizei und Videoüberwachung setzen, dann verschiebt sich halt das Problem. Also die Leute irgendwo anders. Also ist mein Lösungsweg oder mein Gedanke, wir müssen eigentlich das Problem an der Wurzel packen und diesen Menschen helfen. Ja, also das bedeutet, wir brauchen, ist halt was, was man leider auf kommunaler Ebene nicht so leicht umsetzen kann, aber wir bräuchten einfach eine Hilfe für suchterkrankte Menschen vor Ort, die sich dort sicher Drogen konsumieren könnten. Somit hätte man schon mal nicht das Problem, dass das mitten auf der Straße passiert, so wie es gerade ist. Dann, ich war in der Obdachlosenunterkunft und habe mir das angeguckt, was super interessant war. Aber auch da gibt es eben die Schwierigkeit, dass die Menschen keine Beschäftigungsmöglichkeit tagsüber haben. Du verlässt die Obdachlosenunterkunft und bist dann draußen. Abends kommst du wieder. Das so helfen wir den Leuten nicht aus der Sucht heraus. Das sind einfach Schwierigkeiten, die man angehen müsste und die würden uns allen zugutekommen langfristig, unseren Kindern, uns. Also von dem her und natürlich das Beste, was wir tun könnten, aber das wäre natürlich ein langfristiger Effekt, wäre jetzt schon an unseren Kindern ansetzen. Gucken, dass wir in unsere Kinder investieren, damit die hier gut und sicher aufwachsen und gar nicht erst Probleme entstehen später. Also ein sehr menschlicher Ansatz ist mir wichtig.
Ich habe das Gefühl, dass es da auf zwei Sichtweisen drauf gibt. Also die einen, die alle das Problem in Anführungszeichen, weil die Menschen sind natürlich kein Problem, aber mit der Obdachlosigkeit adressieren und alle finden das irgendwie schade und wollen das lösen. Jetzt habe ich auch oft hinter den Kulissen schon auch das Lob gehört für die jetzige Sozialbürgermeisterin, die da wohl in den letzten 5 bis 6 Jahren viel vorangebracht hat. Also dass da auch die Situation spürbar besser geworden ist für die Betroffenen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja schon die Debatte darüber, dass wir ein Problem gerade mit jungen migrantischen Männern dort haben. Nehmen Sie das auch so wahr?
Nein, muss ich sagen. Also erstmal, das natürlich hat Auslöser der Probleme ist ja nicht die Herkunft eines Menschen, sondern generell oftmals Armut. Ja, das Gefühl, vielleicht hier nicht angenommen zu werden oder nicht integriert zu werden, fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten, dass Menschen nicht die Möglichkeit haben, sofort in Arbeit zu kommen, das sind Probleme, hat aber ja nichts per se mit der Herkunft zu tun. Bin ich bei sowas wirklich sehr vorsichtig und denke mir, also ich arbeite ja in meiner Schule mit den unterschiedlichsten Herkunftsländern, Religionen, Kulturen zusammen. Ich kann das einfach nicht bestätigen, dieses Bild, was oft gezeichnet wird. Ja, dieses, die bösen Ausländer in Anführungsstrichen, absolut nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Willkommenskultur haben hier und Menschen die Möglichkeit geben, sich hier wohlzufühlen, einzuleben und wenn man dann sich auch Studien und Fakten anguckt, sieht man ja auch, ganz viele kommen in die Arbeit, wollen auch in die Arbeit kommen, haben aber eben die Schwierigkeiten, gerade am Anfang, sich hier wirklich entfalten zu können. Und wir legen als Gesellschaft den Menschen auch noch Steine oftmals in den Weg.
Wir haben ja in diesem Wahlkampf ein Feuerwerk der Utopien, aber nur bei einem Thema, und zwar beim Galeria Kaufhof. Was ist die Utopie von Volt für das Grundstück oder das Gebäude von Galeria Kaufhof?
Ja, ich weiß, es ist eine Utopie, aber ich bin ja immer der Meinung, wir brauchen Visionen, um den Leuten auch erklären zu können, warum es schon wichtig ist, dieses Kaufhausgebäude zu kaufen. Und ja, ich weiß, dass es kompliziert ist und dass es nicht einfach ist, aber ich sehe eigentlich auch keine wirkliche Alternative. Also wollen wir dieses Gebäude wirklich aus unserer Hand geben? Also was heißt aus der Hand geben? Wir haben es ja noch nicht mal. Wollen wir, ich sehe es als sehr wichtig an, dass wir dieses zentral liegende Gebäude für uns als Stadt bekommen. Und wir haben uns als Vision oder als großes Ziel aufgesetzt, Die Bibliothek des Lebens aus Helsinki. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist ein riesiges Gebäude, in dem man zum einen ganz viel Kultur erleben kann, zum anderen Cafés. Menschen können das als Klimaraum nutzen an so heißen Hitzetagen oder als Wärmeraum im Winter dann. Also sich den ganzen Tag dort aufhalten. Dann, wenn man beispielsweise keine eigene Nähmaschine hat, geht man dahin. Und so wie man sich in einer Bücherei ein Buch ausleiht, kann man eben dort dann einfach sich selber was reparieren oder nähen oder den 3D-Drucker anschmeißen. Ich weiß, das sind große Visionen, aber ich glaube, wir brauchen sie auch wirklich, weil zum einen würde sich das von der Lage her einfach sehr gut anbieten. Und es ist tatsächlich ein Problem. Ich war bei der Computerspende, Rengsburger Herzen, also super vielen Organisationen, und alle haben ja das Problem, dass sie keine Räumlichkeiten finden, dass sie raus müssen, da wo sie jetzt gerade sind, dass es zu teuer ist. Und gerade für solche Organisationen wäre das ja auch ein toller Ankerpunkt, wo die sich sehr schnell gut miteinander vernetzen könnten, miteinander zusammenarbeiten könnten. Ich sehe da wirklich viel Potenzial, und ja, das wäre so unser Ziel. Ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen.
Würden Sie das Ganze dann als Stadt auch betreiben? Oder sagen Sie, keine Ahnung, wir geben das an wen anderes, aber der muss das dann so umsetzen?
Also nicht zwangsläufig. Ich würde mich da jetzt auch niemals so festlegen. Erstmal ist es wichtig, überhaupt das Ding kaufen zu können, denke ich. Aber generell, denke ich, kann man da durchaus auch Räume vermieten, verpachten. Wahrscheinlich wird das auch nötig sein, wenn man sich das finanzieren möchte.
Würden Sie sagen, wenn Sie Urbürgermeisterin sind, dann wäre das Gebäude es wert, whatever it takes zu machen? Also wir müssen das dann in diesen 6 Jahren kaufen? Oder sagen Sie, naja, gut, im Zweifel lassen wir das halt ein paar Jahre brach liegen und irgendwann werden wir es dann schon irgendwie bekommen?
Also wir sollten natürlich so früh wie möglich ansetzen, wie lange das dann dauern wird am Ende. Und vor allem, wenn die Lage so komplex ist, das kann ich jetzt noch nicht voraussagen. Und selbst dann würden ja die Planungen erstmal losgehen. Das dauert ja alles. Also ob das dann in 6 Jahren wirklich passieren wird, das kann ich jetzt nicht sagen.
Eine kurze Info aus dem Schnitt. Und zwar reden wir jetzt über den Antisemitismus-Skandal, der im Raum steht gegen Lisa Brenner. Die Frage, die ich gestellt habe, war nicht ganz sauber und deswegen fasse ich das jetzt nochmal zusammen, damit es jetzt nicht irgendwie zu Irritationen kommt. Bei Volt gab es einen parteiinternen Streit um die Frage, welche Antisemitismus-Definition die Partei künftig verwenden soll. In diesem Kontext tauchte ein Screenshot aus einer internen Chatgruppe auf. Darin schrieb ein Parteimitglied sinngemäß, man werde die Mitglieder des Jewish Safer Space jagen, bis sie aus der Partei austreten. Lisa Brenner soll diese Nachricht mit einem Lach-Emoji kommentiert bzw. geliked haben. Kritiker werten das als Verharmlosung oder Unterstützung einer antisemitisch wirkenden Aussage und machen daraus den Vorwurf, sie habe sich gegenüber jüdischen Parteimitgliedern respektlos verhalten. Volt Regensburg weist Antisemitismusvorwürfe gegen Brenner zurück. Später wurde öffentlich, dass der Bundesvorstand den Vorfall geprüft und parteiinterne Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen hat. Gegen den Autor der Nachricht und auch gegen Brenner wegen ihrer Reaktion. Brenner sagt, der Emoji sei ein Versehen bzw. aus dem Kontext gerissen gewesen. Sie bedauere die Wirkung und entschuldige sich dafür. Ich persönlich wollte den Sachverhalt gar nicht im Podcast aufmachen, aber Lisa Brenner hatte den Wunsch, auch über dieses Thema zu sprechen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das mit in den Podcast aufzunehmen.
Ja, das war mir tatsächlich sehr wichtig, weil das natürlich nicht schön ist, dass solche Anschuldigungen kursieren gerade. Und es mir einfach sehr wichtig ist, weil ich das Thema eben so ernst nehme, dazu einfach nochmal Stellung zu beziehen. Ich fange jetzt mal hinten an, bei der Kommunikation. Tatsächlich glaube ich, und ich möchte niemandem was Böses unterstellen, weil ich wirklich daran glaube, dass es ein Kommunikationsfehler war. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich Montag ein Interview führen werde, also letzte Woche. Hatte mir auch den Termin freigehalten etc., und war dann total baff, als am Montag der Artikel erschien, der eigentlich erst 2 Tage später erscheinen sollte. Offenbar war es wirklich dadurch, dass ich nicht direkt mit Herrn Aigner gesprochen habe, sondern dass es irgendwie über andere Personen ging, war das einfach ein Missverständnis. Ich hätte mich natürlich trotzdem super gefreut, wenn man nochmal vorher irgendwie Bescheid gibt oder sagt, hey, wir wollen heute den Artikel veröffentlichen. Dann hätte ich das nochmal irgendwie klarstellen können. Doch, ich möchte gerne darüber sprechen, über das Thema, weil ich nichts zu verstecken habe. Und ich bin immer transparent damit umgegangen. Meine Freunde, meine Familie, meine Parteikollegen, die mich kennen, alle wissen Bescheid. Wir haben darüber gesprochen, über die Thematik, weil mich das natürlich auch schon lange beschäftigt. Ne? Das ist ja ein super schwerer Vorwurf und wie das Ganze auch abläuft. Jetzt fange ich bei der Frage Nummer 1 an. Ich war ja damals Gleichberechtigungsbeauftragte und dadurch habe ich immer eine sehr unparteiische Stellung eingenommen. Wir gehen ja, muss man dazu sagen, auch rechtliche Schritte, sodass ich alle Beweise, interne Mails etc. vorlegen musste und dadurch auch ganz deutlich belegen konnte, dass ich mich sogar immer für eine Kombination ausgesprochen habe und immer gesagt habe, beide Antisemitismus-Definitionen haben eben Vor- und Nachteile. Schön wäre es, wenn man eine Kombination finden würde, die das ausgleicht. Soweit ich weiß, wurde auch vorgeworfen, dass ich für eine Definition gestimmt hätte. Das zum Beispiel finde ich interessant, weil das ja eine geheime Wahl war. Also man kann ja gar nicht sagen, für was ich am Ende gestimmt habe. Unabhängig davon, dass das ja auch völlig legitim ist, sich dann einfach bei einer demokratischen Abstimmung für eine dann zu entscheiden. Das bedeutet, also da muss ich wirklich, also das muss ich ganz vehement von mir weisen. Und das Zweite, diese Chatgruppe. Diese Chatgruppe gab es. Ich muss dazu sagen, es gab außer diesem einen Satz keine weitere Äußerung in dieser Gruppe, die in dieser Art war. Das finde ich schon wichtig. Also es war jetzt nicht per se eine Gruppe, es war eine rein organisatorische Gruppe. Und ein sehr junges Mitglied, 19 Jahre alt, hat einen blöden Satz geschrieben, den ich von Anfang an nicht gut fand, nicht okay fand. Ich habe ihn daraufhin, ich habe dieses Smiley gesetzt, habe es dann aber, nachdem ich bemerkt habe, dass ich das falsche Smiley gesetzt habe, das sofort gelöscht und habe vorher bereits mit der Person Kontakt aufgenommen. Ich bin halt immer ein Fan davon, wenn jemand einen Fehler macht, dann kann man das am besten durch Worte lösen. Und deshalb habe ich mit der Person gesprochen. Ich habe gesagt, erstmal wollte ich wissen, wie war das gemeint? Was war denn die Intention dahinter? Und dann kam auch relativ schnell raus, dass die Person es mit der gegenteiligen Intention geschrieben hat, was ich vorher auch schon vermutet hatte, wenn man den ganzen Kontext. Er hat diesen wirklich schlimmen Satz geschrieben, aber wollte das quasi ironisch schreiben, dass genau sowas nicht passieren würde. Trotzdem steht dieser Satz da und der darf so nicht dastehen. Ja? Ich habe dann die Person darum gebeten, das nochmal in der Chatgruppe auch klarzustellen, dass es so eben nicht dastehen soll. Daraufhin wurde dann das auch als Ironie markiert quasi. Genau. Und ich habe mich dann im Nachhinein auch bei allen Beteiligten nochmal entschuldigt dafür. Ich habe gesagt, es tut mir leid, dass ich dieses falsche Smiley gesetzt habe. Das war doof. Ich habe es danach geändert, als ich es gesehen habe. Leider ist mir dieser Fehler passiert. Aber niemals war von meiner Seite eine antisemitische Intention dahinter. Im Gegenteil, das würde ja dem widersprechen, dass ich Kontakt aufgenommen hatte zu der Person, die das geschrieben hat. Dass jetzt daraus Antisemitismus kreiert wird, macht mich sehr traurig, weil ich hätte mir vielleicht auch mal gewünscht, dass die Person mit mir einfach Kontakt aufnimmt und mir selber mal darüber spricht, wie war das eigentlich damals. Ich habe mich wahnsinnig oft dafür entschuldigt und kann einfach nur wieder versichern, auch in Regensburg wird mir das Thema sehr wichtig sein. Ich setze mich ja beruflich, aber auch privat mein Leben lang schon immer gegen Diskriminierung ein. Das ist ja Teil meiner Identität. Also deshalb spreche ich ja auch so offen darüber, weil meine Arbeitskollegen, die sehen, dass ich jeden Tag mit unterschiedlichsten Kulturen, Herkunftsländern, Religionen arbeite. Niemals würde ich einen Unterschied zwischen diesen Kindern machen. Und alle sagen, Lisa, du, das gibt's doch nicht. Wie kann man sowas denken? Ja, ich verstehe, dass dieser Screenshot einfach ein schlimmes Bild, also wenn man diesen Kontext nicht kennt, ja, und nicht weiß, dass das Smiley unbeabsichtigt war und danach gelöscht wurde, dann wirkt das schlimm. Und dafür entschuldige ich mich auch. Und Ich hoffe, dass ich im Stadtrat beweisen kann, einfach, dass ich in keinster Form ein derartiges Gedankengut habe. Und auf der anderen Seite muss man halt auch bedenken, wenn man Videos macht, also es werden Leute aus meinem Umfeld kontaktiert, es gibt Videos, dann diese Screenshots, die geschickt werden, dann Reddit-Posts, Instagram-Beitrag, TikTok, was das auch mit mir macht, ne? Also ich habe Angst, dass meine Kinder in der Schule angesprochen werden auf dieses Thema. Ich bekomme anonyme Anrufe, die ich, wenn ich rangehe, legen die Personen auf. Das ist nicht schön. Also wenn man solche Gerüchte in die Welt setzt, muss man sich schon auch im Klaren sein, was das mit dieser Person real macht. Also was für eine Drucksituation das auch ist. Andererseits habe ich daraus auch gelernt. Ich denke, jetzt ist es eben so gekommen, wie es ist. Und ich hatte mal einen Moment, wo ich dachte, Gott, geht das so noch? Kann ich das noch so weitermachen? Ich meine, man investiert bis zu 30 Stunden pro Woche neben Familie, neben Job, freiwillig, um gute Politik zu machen. Und dann wird man aber so einer krassen Drucksituation ausgesetzt, was ja auch irgendwie immer mehr Thema wird, muss man sagen. Ne? Also ich kenne unfassbar viele Leute, vor allem interessanterweise Frauen, weil sie vielleicht auch aufgrund ihrer Sozialisierung ein bisschen sensibler sind, emotionaler, die sagen, sie trauen sich gar nicht, in die Politik zu gehen, weil sie das nicht packen, diesen Druck, dem man ausgesetzt ist. Und das war dann auch irgendwann der Moment, und dadurch, dass ich auch wirklich von meinen ParteikollegInnen diesen Rückhalt gespürt habe, ne, die mich kennen und die Geschichte kannten, die dahinter steckt, und meine Familie und meine Freunde, die hinter mir stehen, habe ich entschieden, nee, also jetzt erst recht. Man muss zum einen wahrscheinlich lernen, damit umzugehen, aber man kann daraus auch vielleicht viel mitnehmen für die Zukunft. Ne? Und wir werden zeigen, dass wir als Partei in Regensburg so nicht sind. Warum jetzt andere aus Regensburg auch noch damit reingezogen werden, das habe ich schon mal gar nicht verstanden. Also die haben ja gar nichts damit zu tun gehabt mit der ganzen Sache. Ich wünsche, also es sind jetzt rechtliche Schritte eingeleitet worden und ich wünsche trotzdem der Person alles Gute und dass wir uns einfach in Zukunft in Frieden lassen.
Dann gibt es ja Punkte, beispielsweise wird Ihnen ja vorgeworfen, dass es eine Diskrepanz zwischen dem, was Sie in Ihrem Amt als Gleichstellungsbeauftragte bei Volt Bayern gesagt haben und dem, wie Sie handelten. Genau wird dann gemeint, laut dem Artikel, die Abstimmung zur Antisemitismusdefinition. Dort sollen Sie zwar qua Ihres Amtes Werbung für beide Definitionen gemacht haben, da beide Ihre Daseinsberechtigung hätten. Persönlich haben Sie dann aber die JDA unterstützt, wo ich selber sage, naja, das eine ist ja das Amt und das andere ist das persönliche Abstimmungsverhalten. Also das, ich weiß, dass alle, die, vielleicht nicht alle, die zuhören, die Realität in politischen Parteien kennen, aber es ist ja tatsächlich so, dass man beispielsweise, wenn man Vorsitzender von etwas ist, die Mehrheitsmeinung in einem Gremium vertritt, aber persönlich dann in Abstimmung auch anders abstimmen kann. Also das, den Punkt habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden, muss ich sagen. Und ansonsten ist es so, es werden natürlich auch weitergehende Vorwürfe gemacht, also Aussagen, die sie auch persönlich getroffen haben sollen, aber laut dem Artikel kann das halt nicht belegt werden und deswegen kann ich da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, also ich würde die Punkte jetzt nicht aufmachen wollen, weil im Zweifel ist das halt Aussage gegen Aussage und sie haben ja schon gemeint, dass sie da viele Screenshots, Videos etc. pp. Haben und vermutlich ist das dann eine Geschichte, die rechtlich geprüft werden soll oder die in innerparteilichen Gremium geklärt werden müssen, weil ich das jetzt auch einfach nicht rekonstruieren kann.
Ja, also auch wegen der Entscheidung zum einen, wie gesagt, es war ja eine geheime Abstimmung. Ich weiß gar nicht, woher die Person weiß, für was ich gestimmt habe. Zum anderen ist ja das Endergebnis gewesen, dass wir uns als Partei für die JDA entschieden haben, mehrheitlich. aber dann die eine Taskforce dazugenommen haben, die quasi das, was bei der JDA vielleicht fehlerhaft ist oder wo sich Mitglieder vielleicht nicht sicher genug fühlen, ausgeglichen werden soll. Und das finde ich auch toll und wichtig, dass es so ist. Deshalb, ja, ich bin froh, dass diese Taskforce noch dazwischen gekommen ist. Ich denke, damit können wir auch als Partei wirklich einen guten Weg finden, um jedem Menschen, egal welcher Religion, ein sicheres Gefühl zu geben in der Partei. Bezüglich der anderen Vorwürfe, ja, ich musste ja alle Beweise vorlegen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe mit der Person eigentlich so gut wie nie persönlichen Kontakt gehabt, weshalb mich sowieso wundert, warum das so entstanden ist, wie das gerade ist. Mehr kann ich dann leider auch nicht dazu sagen.
Man muss natürlich bei der JDA sagen, das ist eine Definition. Ich bin jetzt da kein Experte, deswegen nur das, wo ich mich eingelesen habe. Die JDA ist jetzt eine Definition, kann man nachlesen, die, sage ich mal, jetzt nicht der Mehrheit in Deutschland entspricht, zumindest bei den etablierten politischen Parteien. Also dort wird jeweils die andere Definition bevorzugt, bis auf, glaube ich, die Linkspartei, die auch die JDA bevorzugt. Also das ist dann natürlich entsprechend eine Kontroverse, weil man natürlich auch sagen muss, dass beispielsweise der renommierte Holocaust-Forscher Wolfgang Benz beispielsweise auch die JDA bevorzugt. Und ich persönlich, aber das ist meine eigene Meinung, finde, dass beides ihre Legitimation hat.
Sehe ich genauso. Und ich muss sagen, egal welche Definition es geworden wäre mit dieser Taskforce, ist doch alles eigentlich gut.
Steht Volt Regensburg geschlossen hinter Ihnen?
Absolut. Da habe ich nicht einen Moment gehabt. Wir haben super offen darüber gesprochen, was wichtig ist. Ich gehe sehr transparent damit um und möchte jetzt auch nochmal sagen, wenn jemand von den Zuhörern gerne nochmal mit mir persönlich darüber sprechen möchte, jederzeit melden, wirklich. Ich habe nichts zu verstecken. Und diesen Rückhalt habe ich tatsächlich vom Regensburger Team, aber auch bundesweit, bayernweit immer gespürt, weil die Leute mich kennen.
Genau, abschließend möchte ich noch sagen, jetzt waren die bisherigen Gespräche nie wie in einer Verhörsituation. Ich könnte jetzt auch noch ewig über dieses Thema weitersprechen. Ich persönlich sehe da jetzt einfach auch nicht so die Kontroverse, wie sie vielleicht mal am Anfang im Raum stand. So, und dabei würde ich es auch irgendwie belassen und im Zweifel müssen es halt andere Medien weiter aufgreifen oder man kann sich persönlich bei Volt melden oder am Ende müssen es wahrscheinlich auch irgendwie Juristen nochmal klären, ja. Wenn da was läuft. Das ist einfach nicht die Rolle hier.
Ja, und wie gesagt, jederzeit melden.
Da machen wir einen harten Break und kommen in die abschließenden inhaltlichen Bereiche. Beim Thema Klima wollen Sie ja die Klimaneutralität bis 2035. Finden Sie, das lief ganz gut, wie die letzten Jahre in Regensburg angegangen wurde? Also sind wir klimapolitisch gut unterwegs?
Nein, nicht wirklich. Also ich finde, da fehlen uns komplett die Ambitionen. Wir müssen viel mehr begrünen. Wir müssen viel mehr dagegen wirken, dass wir eine der heißesten Städte Deutschlands sind. Ich weiß, dass Investition ins Klima teuer ist, aber langfristig wird es eben noch teurer, wenn wir dem nicht entgegenwirken. Ich habe letztens noch gelesen, pro Hitzetag pro Einwohner circa 6 €. Das wird ja in Zukunft einfach immer häufiger auf uns zukommen. Dann das Thema Hochwasser. Wir müssen schauen, dass wir entsiegeln, dass Wasser aufgenommen werden kann. Und wie gesagt, es ist teuer. Und wir müssen ambitionierter werden, aber langfristig wird das der einzige mögliche Weg sein, um Regensburg lebenswert zu erhalten. Und deshalb hoffe ich, dass wir mit dem neuen Stadtrat da ambitionierter rangehen an die Sache.
Wenn wir jetzt nach vorne blicken, dann wählen wir am 8. März und dann wird ja wahrscheinlich die Mehrheitsfindung eine schwierige sein. Wenn Sie Oberbürgermeisterin wären, was wäre so eine denkbare Koalitionsoption nennen für Sie persönlich?
Naja, ich habe ja schon gesagt, da wollen wir uns wirklich noch nicht so festlegen, einfach offen bleiben, in die Gespräche gehen. Ich glaube tatsächlich, oder ich habe gerade das Gefühl, dass den allen OB-Kandidierenden bewusst ist, wie wichtig ein guter Zusammenhalt ist für die nächste Legislaturperiode. Aber da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten.
Ich glaube persönlich, dass man auf sie zugehen wird, weil die Koalitionsbildung kompliziert sein wird. Ich glaube, sie jetzt keine Partei sind, mit der man sehr viele Erfahrungen bisher gemacht hat, aber die jetzt nicht sehr viele rote Linien haben wird, so im klassischen Sinne, sondern da durchaus wahrscheinlich gesprächsbereit ist. Aber was wären für Sie Dinge, die unverhandelbar sind?
Definitiv, also wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegen die AfD, das ist sowieso klar, also mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Generell muss ich sagen, menschenfeindliche Politik, damit meine ich tatsächlich auch klimafeindliche Politik. Und natürlich kann man sich auch, wenn man Wahlprogramme nebeneinander legt, sich ein bisschen erahnen, so mit welchen Parteien wir vielleicht besonders gut zusammenarbeiten könnten, mit welchen nicht. Aber am Ende des Tages kann ich da jetzt noch nicht so ins Detail gehen, denke ich.
Aber wäre es im Sinne eines guten Kompromisses bei Ihnen möglich, dass, keine Ahnung, 2, 3 oder ein tolles Projekt aus Ihrem Programm umgesetzt wird und dafür Sie dann beispielsweise die Saarlander Regenbrücke mittragen würden?
Ich denke, dass Politik immer auch ein Stück weit aus Kompromissen besteht. Wenn die Brücke gar nicht mehr verhinderbar ist, ich weiß es gerade nicht. Natürlich ist man bereit, Kompromisse einzugehen. Ich denke, dass auch wir müssen lernen, auch wieder Kompromisse einzugehen, um irgendwie weiterzukommen. Ich würde es aber jetzt ungern speziell an einem Projekt festmachen, muss ich sagen. Und ich wüsste ja auch nicht, was man dafür dann wiederum bekommen würde.
Jetzt gewinnen Sie am 8. März die Wahl und wir sind im Jahr 2032 und sitzen wieder beieinander. Was wird den Menschen in Regensburg sehr konkret auffallen? Was hat sich mit deiner Oberbürgermeisterin Lisa Brenner verändert?
Die Gespräche mit den BürgerInnen. Ich denke, das ist meine absolute Stärke, dass ich auf Menschen zugehen kann. Menschen mögen mich in der Regel auch. Soll jetzt nicht so selbstverliebt klingen, aber ich komme gut klar mit Menschen. Und zwar egal, also mit vielen unterschiedlichen Menschen tatsächlich. Und eine Figur zu sein, der man vertrauen kann. Und das ist meine Stärke. Und ich glaube, das fehlt momentan in der Politik tatsächlich sehr. Menschen haben den Wunsch, wieder Vertrauen zu haben. Und das möchte ich zurückgeben.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Brenner.
Vielen Dank auch.